Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
Ah, den Tipp zum Zeitensynchronisieren habe ich, glaube ich, schon gegeben gehabt, ne?
Ja, sonst würde ich es ja nicht machen.
Ne, mit Uhr abfotografieren und dann im nachträglich ändern.
Achso, ne, ich mache jetzt die innere Zeit. Die ist auch noch sehr akkurat, muss ich sagen.
Ja, so nach einer Woche läuft es aber trotzdem. Also bei mir läuft es nach einer Woche auseinander. Die Zeit, keine Ahnung warum, aber...
Ja, der innere Zeitmesser von einigen Geräten ist halt nicht 100%. Das ja. Habe ich jetzt ja auch bei meinem, Fernauslöser, Timer-Auslöser bemerkt, dass, jetzt ist er hier bei 33.
Hast du gewusst, dass Radiowecker und so alles, was einen Stecker hat, die Uhren gern mal falsch gehen?
Wieso gerade Stecker?
Ja, alles, was ein Backofen, eine Mikrowelle und so weiter, gehen regelmäßig die Uhren falsch.
Ja.
Das ist dir bestimmt schon aufgefallen.
Nein, weil ich sowas nicht habe.
Ach so. Oh. Es liegt daran, die orientieren sich an der Netzfrequenz von 50 Hertz. Also praktisch 50 Schwingungen pro Sekunde. Jetzt ist es aber so, dass aufgrund von Spitzenlasten oder zuschaltenden Photovoltaikanlagen und, wir ein sehr instabiles Netz haben inzwischen, was die Netzfrequenz angeht.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und dass es dann mal nur bei 48 Hertz läuft oder bei 54 oder.
Ja.
Ohne dass irgendwas anderes ins Netz einstreut und reinstört, irgendwelche Kondensatoren oder Mikroschaltkreise und so weiter. Und dadurch gehen dann die ganzen Uhren an den Geräten mit Stecker nicht mehr so richtig korrekt.
Verstehe. Wie kann es denn sein, dass jetzt ein Timer-Auslöser, dessen Hauptaufgabe im richtigen Moment auszulösen, nicht richtig funktioniert?
Das ist eine gute Frage. Das wird dann an dem internen Schaltkreis liegen. Meistens haben die irgendwie so einen Schwingquarz drin.
Ja, billig. Oder halt günstig, oder was? Günstiges.
Das kann auch sein.
Meiner war jetzt nicht so teuer. Aber am Ende hatte ich ja nur doch eigentlich sehr stabil. Ich musste mich ja dann bei meinem Timelapse ja nur noch um ein paar Minuten verrechnet haben. Ja.
So, aktuell hat unser Netz gerade eine Frequenz von 49,98 Hertz.
Okay.
Und schwankt gerade zwischen 49,98 und 49,99.
Das klingt irgendwie viel.
Nö, das ist nicht viel. Ist tatsächlich gerade ziemlich wenig.
Ja. Kann man wahrscheinlich nicht ausmerzen.
Nee, das geht nicht. Das ist halt, du merkst halt irgendwie, vor allem bei dir zu Hause, wenn du eine Photovoltaikanlage hast oder so, oder irgendwie ist die Netzfrequenz halt gern mal gestört. Nala, komm her, Schatz. Komm her, Nala.
Und mein Handy ist wieder voll abgeschmiert.
Ja, die Sache ist halt die, wenn die Netzfrequenz zu instabil wird, schalten sich die Kraftwerke ab.
Müssen sie ja, ne? Oder?
Ja, genau. Also bei unter 49,8 Hertz wird es kritisch und bei über 50,2. Und es gibt Zeiten, also Internetzeiten, da kannst du dir die Netzfrequenz anzeigen lassen. Na. Sie ist wieder unbegeistert. Wir sind gerade heimgekommen und keiner ist auf der Couch.
Keiner ist auf der Couch.
Nein, Claudi legt die Wäsche zusammen. Ich sitze hier vorne.
Ja, das ist ja zu Recht protestierendes Getier.
Ja, wir haben jetzt eine Klimaanlage im Studio.
Ja, du hast mir schon ein Bild geschickt. Das sieht schon ziemlich nice aus.
Hier, es ist auch richtig professionell gelöst.
Inwiefern? Gar nicht.
Ja, also Es ist schon gut gemacht. Warte mal, die Katze möchte ein offenes Fenster haben. Mach mal Fenster auf. Guck mal, da kannst du hier rausgucken, Fenster.
Oh. So. Ich weiß nicht, warum mein Handy ausgegangen ist. Es hat nur noch 1%.
Ja, das erklärt es natürlich.
Ja, ich hatte aber gerade eben noch 20. Das macht er gerne, wenn ich ein Update fahre. Dann habe ich gerne mal einen Drop.
Oh, super.
Warum auch immer.
Ja, wir haben ja so ein mobiles Klimagerät und die brauchen ja, die haben ja einen Abluftschlauch, ne? Weil irgendwo muss ja die Wärme hin.
Mhm.
Energieerhaltungsgesetz und so weiter, ne? Wenn ich irgendwo Wärme wegnehme, muss ich sie irgendwo wieder abgeben, weil die geht ja nicht einfach weg, die wird ja nur umverlagert.
Ja, ja.
So, ich habe jetzt aber kein Fenster, das ich kippen kann und den Schlauch zum Fenster raushängen. Und ein Loch in die Wand kann ich mir ja auch nicht machen.
Doch, das geht einfach.
Ja, schon, aber ist ja. Und jetzt habe ich über meinen Schaufenstern so Lüftungsschlitze, die ich auf und zu machen kann.
Ja.
Jetzt habe ich einfach so einen flachen Abluftkanal gekauft, 20 cm breit, 1 Meter lang und 6 cm hoch. Habe hinten Löcher reingeschnitten, viereckige, und habe die einfach auf die Abluftschlitze draufgeklebt und mit Silikon abgedichtet.
Ja.
Und bin dann von da mit einem Flachkanal an der Wand runtergefahren auf den Boden und da kann ich jetzt den runden Schlauch von meinem Klimagerät anstecken.
Ja.
Und dann bläst er das oben über dem Fenster zu den Lüftungsschlitzen raus.
Das ist doch wunderbar.
Also es ist viel Silikon und viel Gaffertape, weiß es dran, aber es funktioniert und sieht gut aus.
Okay, okay. Und jetzt ist es wieder kalt bei euch.
Warte, das kann ich prüfen. Ich prüfe das.
Und du prüfst das?
Also um 18.45 Uhr habe ich die Anlage eingeschalten. Da hat man 27 Grad vorne im Laden.
Alter, das ist aber richtig warm.
Ja, bei 20 Grad Außentemperatur. Jetzt lass es aber 30 Grad haben.
Oh Gott, ja.
Deshalb habe ich das Ding ja, also ich bin ja kein Fan von Klimaanlagen wegen Umwelt und so, aber es ist scheiße, wenn die Leute mit schweißbedeckter Stirn im Studio sitzen und du Passbilder machen sollst und alles glänzt wie Affenarsch.
Das ist schwierig, ja. Ist bei euch ja auch ein bisschen wärmer als bei uns zum Teil, ne?
Oh, wir haben es auf 25 Grad geschafft.
Oha.
In 2 Stunden.
2 Grad ist schon viel.
Ja, schon. Gut, es ist auch nur ein 900 Watt Klimagerät, das eigentlich total unterdimensioniert ist für den großen Raum.
Ja, klar.
Aber das gab es beim Discounter für 190 Euro. Und die großen sind halt teurer.
Ja, klar. Oha, oha, oha.
Ja, warte mal, ich könnte es ja mal ausschalten. Muss jetzt ja nicht mehr laufen, wenn keiner da ist. Ist sogar mit App über Internet bedienbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, sonst hättest du ja nicht an- oder ausmachen können, ne?
Ja, ne? Off.
Off.
Kann man dann einen Zeitplan programmieren, dass es 2 Stunden vor Studioöffnung angeht?
Ach, ja.
Und dann komme ich da in ein halbwegs angenehm temperiertes Studio. So, und jetzt der Herr Burger ist ja schlau, ne? Das bläst ja die Luft nur in eine Richtung und steht ja mehr oder weniger mitten im Raum.
Ja.
Jetzt habe ich ans andere Ende vom Raum, in das die kalte Luft geblasen wird, einen Ventilator gestellt, der die Luft wieder in die andere Richtung bläst, dass es gescheit verteilt wird.
Ja.
Ich bin schon klug.
Ja, du bist echt Intelligenz.
Manchmal ja. Aber was wollte man jetzt heute eigentlich machen, außer über Klimaanlagen sprechen?
M wie Mittelformat wollten wir reden.
Ja. Irgendwo habe ich mir da meine Informationen dazu gespeichert.
Ich kann ja anfangen mit zum Beispiel dem Modirad, das wir alle kennen.
Ja, dann beginne er mit dem Modirad. Was ist ein Modirad? Ich kenne nur ein Motorrad.
Motorrad? Ja, das Modirad, das fährt jetzt nicht unbedingt. Aber wir können damit zwischen unseren ganz verschiedenen Modi wechseln von unserer Kamera. Zum Beispiel auf AV, TV, M, der P wie Professional-Modus.
Aber was ist TV? TV ist doch ein Fernsehgerät.
Ja, TV ist ja Time Value. TV steht ja für Time Value. Und da, das ist auf Deutsch Zeitpriorität. Gott, ich weiß, kenne gerade das deutsche Wort gerade nicht.
Ja, ja, richtig.
Und sozusagen, da stellst du die Zeit ein und die Kamera stellt dann die Blende automatisch ein.
Ah.
Ja, und AV ist genau das Umgekehrte.
Stell dir auch die ISO automatisch ein.
Das muss ich extra sagen.
Mhm.
ISO das kann man ja begrenzen, also bei modernen Kameras kann man sagen, in welcher ISO die Kamera sich bewegt. Aber das musst du ja extra sagen. Aber tendenziell würde ich da immer eine feste ISO einstellen. Oder sie sehr stark begrenzen, sag ich mal so. Genau. Aber das ist Moody-Rad. Es kann sein, dass es irgendwann mal verschwindet. Bei den neumodischen Kameras hast du erst so einen Knopf und dann irgendwann swipest du da durch. Keine Ahnung, wie bei der Canon R. Aber tendenziell hast du das Modi-Rad sozusagen so, dass du zwischen einen verschiedenen Modis bei deiner Kamera durch switchen kannst. Bei manchen ist da auch der Kameramodus drin. Genau.
Ah, okay. Wieder was gelernt. Again what learned.
Again what learned. Richtig.
Ja, du kannst mir bestimmt auch sagen, was eine Mattscheibe ist.
Ich kenne Mattscheibe, kenne ich als Begriff für ein TV-Gerät von früher.
Ja, bei den Spiegelreflexkameras, egal ob digital oder analog, hast du eine Mattscheibe, auf die dein Bild projiziert wird. Du guckst durch den Sucher über den Spiegel auf eine Mattscheibe, auf die von der anderen Seite über den Spiegel das Bild projiziert wird.
Ja.
Darauf siehst du unter anderem deine Linien und so.
Ah.
Bei manchen hast du ja in der Mitte so einen runden Kreis mit einer mit einem Strich drin zum Beispiel. Oder so Gitternetz. Das ist die Mattscheibe.
Ah.
Und jetzt ein Fun Fact: Bei der 60D kann man die Mattscheibe tauschen.
Nee.
Doch. Es gibt für die EOS 60D gibt's verschiedene Mattscheiben. Es gibt eine, mit der sich die auf manuellen Fokus optimiert ist, auf der es praktisch schärfer dargestellt wird.
Ja, ja.
Und die kannst du, wenn du das Objektiv abmachst und den Spiegel wegklappst, mit einem speziellen Mattscheiben-Entfernungstool rausnehmen und die neue einsetzen. Gibt es drei verschiedene Mattscheiben.
Ach, verrückt.
Ich weiß jetzt noch nicht, ob das bei der EOS 5D Mark III auch geht. 5D3. Ja, auch da kann man die Mattscheibe tauschen.
Aber so ganz einfach oder muss man das halbe Ding jetzt komplett?
Nee, das ist ganz einfach. Das sind zwei Handgriffe.
Krass. Klingt also ganz cool.
Es gibt die Standard-Mattscheibe und da gibt es eine, also die unterscheiden sich ein bisschen im Material, sag ich mal. Und haben dann eben andere Eigenschaften.
Ah, ich sehe es gerade. Ja.
Das ist, also eigentlich muss man es nicht tauschen.
Nee, nicht unbedingt.
Also für die 5D Mark II gibt es zum Beispiel eine Gittermattscheibe. Oder für die 6D. Ja, weil die Gittermattscheibe ist ganz gut, wenn du keine, also wenn du die Linie gerade ausrichten willst am Horizont oder so. Die Digitalsucher, die haben ja so eine digitale Wasserwaage im Sucher drin.
Ja, genau.
Und die 5D und die 6D, also die ohne, also die mit Spiegel, die Kameras, die haben ja keine Wasserwaage im Sucher, sondern nur hinten auf dem Display.
Genau.
Und dann kannst du dir praktisch eine Gittermattscheibe einsetzen, die auch nach den Dritteln praktisch aufgebaut ist. Und dann kannst du da schön nach deiner Drittelregel mattscheibisieren.
Ja, verstehe. Das ist eigentlich eine feine Sache.
Und wenn dir die dann nicht passt, dann machst du halt wieder die Mattscheibe ohne Gitter rein.
Ja. Das geht so einfach auch ohne Garantieverfall und sowas.
Das geht ganz einfach ohne Garantieverfall.
Ach, krass. Interessant.
Welche 6D hast du? Die hast die 6D
Mark 2.
Ja, für deine gibt es jetzt auch eine Gittermattscheibe und die Standardmattscheibe. Kostet 30,99 Euro. Also wenn du Gitter in deiner Kamera haben willst im Sucher,
ja,
kannst du dir die da einsetzen.
Hätte ich eigentlich Bock drauf. Hat mir eigentlich schon immer gefehlt. So.
Wirklich total easy eigentlich. Du klappst die auf und dann hast du, wenn du deinen Spiegel zur Seite klappst und nach oben Richtung Sucher guckst, da siehst du die Mattscheibe. Das ist wirklich so eine matte Scheibe, was der Name halt schon sagt. Und da hast du so eine kleine Lasche, in die kannst du mit dem Tool einhaken und kannst sie einfach nach unten rausziehen.
Verstehe. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, dass man das jetzt relativ einfach austauschen kann.
Ja, und die gibt's für die ganzen Spiegelkameras. Also ich weiß nicht für welche alle, aber für viele gibt's die. Also ist praktisch, wenn du keine Spiegellos hast, ein elementar wichtiges Bauteil, weil ohne die Mattscheibe siehst du einfach nur komische Sachen. Das ist praktisch, ich glaube, das ist der Teil, wo das Bild von Kopf stehen wieder auf richtig rum.
Ja, ich glaube auch, ja.
Projiziert wird.
So eine Art Prisma, ne?
Ja, genau.
Interessant. Okay, jetzt habe ich auch was gelernt.
Ja, jetzt habe ich hier einen ganz komischen Begriff gesehen, Modefotograf.
Was ist das denn?
In welchem Mode macht der, stellt er da ein Mode nach dem, mit dem Modirad ein oder was macht der Modefotograf?
Der Modefotograf stellt ja primär die aktuellste oder auch ältere Mode zur Schau. Wie auch immer, also entweder mit Model oder mit Puppen oder einfach
mit einer weißen Wand.
Das ist ja sozusagen ein Genre und Berufszweig. Und ich glaube, man kann da auch in allen möglichen Sparten eigentlich Geld verdienen. Also ob es jetzt für kleinere Firmen ist oder ob du jetzt hier für Jean-Paul, wie sie alle heißen, Mode fotografierst, also diese Mode, die sonst niemand trägt. Ich glaube, das kann man auch nochmal in die beiden unterscheiden, sag ich mal, die normalsterblichen Modefotografen und die ich sag jetzt mal auch so etwas übertriebene Bilder aller Germany's Next Topmodel machen. Wo du dich fragst, ist das jetzt so nötig? Oder nicht? Ja. Oder hast du da noch irgendwas zu erzählen? Das ist ja auch fast wieder selbsterklärend.
Ja, da fotografiert Mode.
Genau. Also da ist halt auch nicht das Model das der Mittelpunkt, sondern
die Mode.
Die Mode und das ist wahrscheinlich mit einer der größten Fotografiezweige überhaupt. Kann ich mir gut vorstellen.
Ich würde sagen, dass die Hochzeitsfotografie fast größer ist.
Also auf Shein hat, ich will dafür auf keinen Fall Werbung machen, aber die haben jeden Tag 50.000 neue Produkte. Davon muss ein Foto gemacht werden. Das macht ja auch ein Modefotograf und das ist nur eine Firma. Weißt du?
Ja, das stimmt.
Es ist schon ganz schön groß, sagen wir es mal so.
Ja. Ist es groß. Auf jeden Fall.
Und dann habe ich tatsächlich ein Begriff hingeschrieben, den kannst du aber besser erklären als ich, ne?
Ich jetzt?
Ja, Minolta.
Minolta ist ein Kamerahersteller.
Ja, wann wurden die gegründet?
Als hätte ich mich damit befasst.
Nein.
Ich sehe die Begriffe zum ersten Mal, die da drin stehen heute. Zum Großteil. Ich habe mich nämlich wieder wahnsinnig gut vorbereitet.
Ja, Minolta gibt es ja auch schon länger. Ich weiß gar nicht, ist auch deutsch, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. War das ein deutscher Konzern? Ist auch schon älter, also 1928, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Und Alexa, was ist Minolta?
Eine Antwort, die ich von casesonline.com übersetzt habe. Minolta ist eine Insel in Spanien im Mittelmeer.
Minolta hat versagt.
Also Minolta war einer der ältesten Kamerahersteller Japans.
Ah, doch, Japans. Aber hier, die Firma existiert von 1928. Hey, das
ist 2006.
Das hatte ich richtig. Unfassbar. Ja, ist super alt. Existieren die noch so indirekt?
Nee, ich glaube, ja, es gibt Konica Minolta, die machen Drucker und so.
Mhm. Aber so richtige neue Kameras gibt es nicht mehr, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Aber allgemein machen die halt auch wieder Optiken für Leica und Hasselblad.
Ja.
Also die verdienen sich jetzt nicht nur an Kamera Gehäusen, sag ich mal, sondern auch wieder drumherum.
Ja.
Wie immer bei Kamerafirmen. Ja, sehr alt. Sollte man gehört haben. Finde ich.
Minolta meldet sich mit enttäuschender Kamera zurück. Die Minolta MNCP10 mit einer Sofortbildkamera.
Ah. Wie alt ist die Nachricht?
Das ist jetzt von 2022 Januar.
Oha.
Für 310 Euro haben sie einen Schaden.
Natürlich.
Das ist einfach so eine Lochkamera im Prinzip.
Aber ist Kunika, ne?
Nee, Minolta. Minolta Instapix. Also 300 Euro für eine Kamera, die nix kann. Die hat nicht mal einen Sucher, der hat nur ein kleines Display hinten drauf.
Und der hat sogar ein Display, ist ja krass.
Und integrierten Drucker halt, ne? Also das ist jetzt nicht hier so Sofortbild mit, wie man es kennt hier, wie heißt sie denn, Instax?
Ja.
Mit Film und Magazin und Chemie und entwickeln und so weiter. Sondern das ist einfach ein Drucker mit Kameralinse.
Ach.
Und, glaube ich, so eine Mini-Bildbearbeitungssoftware. Wo du auf dem Display verschiedene Presets drauflegen kannst.
Das klingt irgendwie nicht so doll.
Und du kannst damit Bilder machen wohl. Direkt, die dann ausgedruckt werden. Und du kannst aber, glaube ich, auch übers Handy Bilder drucken. Also kannst du per Bluetooth im Handy verbinden und dann
Die Handybilder ausdrucken.
Ja.
Ja, zum Thema Drucker. Aber es ist echt ein stolzer Preis, ne?
Ja, also dafür ist es schon. Der Canon Selfie ist günstiger.
Und alle anderen
sind günstiger. Und der druckt auch ein gescheites Format.
Mm-hmm.
Weil der druckt 2,1 mal 3,4 Zoll.
Ja, schon wieder was gelernt. Minolta existiert noch und macht tatsächlich dann einfach mal eine Sofortbildkamera, die nicht so toll ist. Und teuer.
5x8 Zentimeter. Druck die aus.
Süß.
Ja, ne?
Das ist ja echt süß. Dann lieber so ein Oldschool Polaroid. Das hat jedenfalls noch was.
Ja.
Also vor allem weißen Rand.
Kannst du da bestimmt auch einstellen, weißen Rand.
Hm.
Die haben tatsächlich einen weißen Rand. Ja, haben sie. Aber ja, okay, also Minolta macht nach wie vor oder macht wieder Kameras, die wohl
nicht so doll sind.
Ja, laut Artikel überfliegen.
Ist eigentlich nur ein Bluetooth-Drucker.
Ja.
Wenn du so willst.
Und das ja, genau. Und es ist im Prinzip ein Bluetooth-Drucker mit Kameralinse.
Ja.
Die hat aber auch keinen Zoom, kein gar nichts. Kein Sucher, hat einen Mini-Blitz hin, also so ein integrierter Blitz ist ja eh schon schlimm.
Ja.
Aber stimmt. Der hat einen Durchmesser von, lass es mal, keine Ahnung, 3 mm sein. Rund und Durchmesser. Also ganz garstiges Licht.
Garstig!
Ein Makroobjektiv kannst du aber du bestimmt erklären.
Ja.
Weil das hat die Minolta nämlich nicht.
Oh, ich glaube, bestimmt hat eine Minolta irgendwann mal ein Mikro.
Ja, nee, nicht Makro. Die Minolta Instapix.
Nee, das hat sie nicht. Das ist ein Makroobjektiv. Das ist im Grunde genommen, also es unterscheidet sich meistens nicht wirklich mit den Millimeter. Also Makroobjektive können in allen Größen sein, 35, 50, 90 Millimeter. Der wichtige Punkt eigentlich nur bei Makroobjektiven ist, dass ihre Nahstellgrenze extremst gering ist. Also ich habe ja, wenn du jetzt ein Standard 50 mm Objektiv hast, dann hat das so ungefähr 30 mm plus minus. Ja, also Mindestgrenze, bis es scharf wird. Ja, also wenn ich jetzt mit meinem normalen 50 mm da scharf haben möchte, dann muss es mindestens 30 cm entfernt sein, sonst ist es immer, kannst machen, was du willst, es ist unscharf, weil Physik. Ja. Und beim Makroobjektiv machen sie die Linsen so, also, ne, Ingenieurskunst und so, dass die Nahstellgrenze sehr nah dran ist. Also ich habe jetzt als Beispiel kann ich gar sagen, ich habe jetzt hier 90 mm, da kann ich, was weiß ich, 5 cm rangehen oder so. Mhm. Und dadurch, dass ich so nah rangehen kann und das aber 90 mm ist, das was ja schon leicht zoomt, ist das Objekt, was ich dann fotografieren kann, extremst groß. Also ich habe dann Abmessungsmaßstab von, was soll sein, 4:1, das sozusagen, ich kann jetzt ein 1-Cent-Stück so groß machen, dass es fast auf meinem ganzen Sensor passt, also dass ich wirklich das ganze Bild ausfüllen könnte. Mhm, mh. Das Problem natürlich bei Makroobjektiven ist, dass du je näher du rangehst, desto eine geringere, eine sehr geringe Tiefenschärfe hast du. Deswegen gibt es dann Fotostacking oder, Fokusstacking, bla bla bla. Das hatten wir auch schon mal in der Folge F.
Ja.
Und, aber weil Makroobjektive dementsprechend meistens teurer sind und gut vergütet sind es auch tatsächlich oft sehr gute Porträtlinsen.
Ja.
Ob jetzt 50 mm oder 85 oder 90 oder 105, keine Ahnung, sind die dann auch tatsächlich gute Porträtlinsen, wobei die meistens immer so bei 2.8 sind, weil sich weniger ja auch, glaube ich, nicht mehr lohnt, weil dann hast du ja gar keine scharfe, also keine Tiefenschärfe mehr.
Keine Schafe mehr.
Keine Schafe, genau. Und das ist sozusagen, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr Makros macht oder Porträts, dann kauft trotzdem ein Makroobjektiv, weil damit könnt ihr meistens beides
richtig
machen.
Und zwar beides gut.
Ja, genau. Als Bouquet ist halt ja nicht wie ein 1.4er, ist klar. Aber ist immer noch knackenscharf.
Was sind denn so die gängigsten Brennweiten für Makroobjektive?
Ja, also habe ich halt schon so ein bisschen gesagt, das ist so 85, 90, 105. Aber es kann auch mehr sein, kann auch weniger sein. Ich glaube, Canon hat sogar eins mit 35 mm. Du hast selber auch eins mit 50 mm. Ja. Das ist, wie gesagt, im Grunde genommen relativ egal. Es gibt ja auch Tube-Objektive, da kommen wir zwar zum T, aber das sind meistens auch Makroobjektive. Die haben dann gefühlt 11 mm Brennweite, aber haben eine Nahstellgrenze von einem Zentimeter. Also ich kann volle Möhre rangehen, aber trotzdem ist alles scharf, beziehungsweise es wird sehr schnell scharf. Aber da können wir nochmal zu T rüber, da gibt es noch ganz tolle, tolle Geschichten mit Tube-Objektiven. Genau.
Die habe ich jetzt tatsächlich selber auch noch nichts von gehört.
Ja, kommen wir zum T. Schreibe ich mal gleich rein.
Und dann meinst du das Lovama.
Ja, genau.
Ah.
Aber es gibt ja von, die haben das ja nicht erfunden. Es gibt ja schon viele verschiedene Arten, aber das ist so das berühmteste in den letzten Jahren.
Ja, das ist das, was ich halt schon gesehen habe.
Ja, genau. Die haben ein gutes Marketing, wollen wir es mal so sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, also wenn man Insekten und Blumen fotografieren möchte, kommt man da eigentlich nicht drum herum. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil du Sachen siehst, die du sonst niemals sehen kannst.
Ja. Das ist, also was mich immer beeindruckt, wenn sie von irgendwelchen Insekten Makroaufnahmen mit Focus-Stacking machen.
Mhm.
Weil da musst du ja mehrere Bilder machen für das Focus-Stacking. Und da frage ich mich halt immer, wie schaffen die das, dass das Insekt so lange so ruhig sitzen bleibt, dass sie die so viele Bilder machen können?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass du die kalte Temperaturen machst, dann werden ja Insekten generell ruhiger.
Mhm.
Also bei kalten Temperaturen. Oder es ist, der Insekt ist halt schon tot. Das kannst du natürlich auch haben.
Die sehen aber immer ziemlich lebendig aus.
Ganz ehrlich, ich kenne das Geheimnis nicht wirklich.
Ja, ich auch nicht.
Ich versuche ein Foto und bin froh, wenn das dann scharf ist.
Aber das ist auf jeden Fall extrem faszinierend.
Ja, und du bist da total grenzenlos. Also es ist, in der Makrowelt kannst du, das ist ja, kannst dein Leben verbringen und wirst nie das gleiche Foto haben. Meines Erachtens.
Ja. Das Einzige, was wir mit Makro machen, sind die Ringbilder.
Sind die Ringbilder, ja. Ja, und die sind mit einem normalen Objektiv kommst du da vielleicht gar nicht so nah ran. Oder du müsstest es dann croppen, hast aber nicht so das gleiche Feeling. Oder halt, das Bild wird halt kleiner, wobei das der Kunde ja wahrscheinlich gar nicht merkt, aber später beim Ausdrucken. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, gerade bei Hochzeitsfotos, dann machst du ja schon mal eine halbe Seite voll. Also, dass ein Bild eine halbe Seite ist.
Ja, durchaus.
Ja, und dann bist du froh, wenn du da nicht croppen musst. Also, deswegen ist da schon am Makroobjektiv, kannst du halt überall anwenden. Genau.
Und jetzt kommt was, das hast du bestimmt schon gemacht, ich aber noch nicht.
Lass mich raten, Mehrfachbelichtung.
Richtig.
Ja.
Hast du die In-Camera oder Off-Camera gemacht?
Sowohl als auch. Denn in der heutigen digitalen Welt ist eine Mehrfachbelichtung digital sehr einfach zu machen. Aber um das in den Begriff erstmal so.
Ich hab's doch schon gemacht. Aus Versehen.
Aus Versehen hast du es gemacht.
Aus Versehen, ja. Analog.
Analog. Ja. Also Mehrfachbelichtung wäre für mich jetzt erstmal so ein Überbegriff, dass ich auf ein Foto, ob es analog oder digital ist, mehr als einmal belichte. Und da gibt es verschiedene Techniken. Also im Analogen schiebst du den Film halt, also ratschst du den Film nicht weiter.
Genau. Das ist mir aus Versehen passiert.
Ja.
Ungefähr nach 10 Bildern habe ich es gemerkt.
Ja, aber es gibt bei Mehrfachbelichtung, die meisten machen 2, weil man da noch immer alles so erkennen kann. Aber man kann auch mehrere Bilder machen, klar. Also ich habe mal ein Bild gesehen, da hat ein Fotograf die Porträts von seinen Models übereinander gelegt. Also hat dann, keine Ahnung, 20 Models übereinander gelegt. Mhm. Und dann sah das Bild, das wurde dann halt so ein Gesicht, so ein Mittelpunktwert, also Mittelwertsgesicht. Ganz interessant, ultra schwer, also wirklich, also es geht, zu 1000% geht es nur digital, also es ist richtig viel Arbeit, weil gleiche Belichtung, Model muss exakt gleich gucken in die Kamera, bla bla bla. Aber selbst dann ist es noch höllisch schwer. Aber da kann man so viel experimentieren. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Mehrfachbelichtung gemacht, aber mit einer Auslösung. Und zwar habe ich mein Model hingestellt im Studio. Studio war komplett dunkel. Und habe das mit Blitzern gemacht. Also ich hatte Belichtungszeit 10 Sekunden. Und habe dann von vorne, also relativ frontal geblitzt beim Auslösen. Dann habe ich den rechten Arm ausgestreckt und geblitzt und habe den linken Arm ausgestreckt und geblitzt und hatte dadurch 3 Belichtungen. Also ich hatte dann Gels auf den Blitzern.
Ja.
Also einmal, was weiß ich, das Beste ist immer so rot und blau zum Beispiel. Und dann habe ich dem Model halt gesagt, wenn ich jetzt das rechts mache, stelle ich ein Stück weiter rechts. Und wenn ich links bin, stelle ich ein Stück weiter links, damit man sie besser erkennen kann. Ja, und im Grunde genommen ist es auch eine Mehrfachbelichtung, nur habe ich nur einmal ausgelöst. So. Ja, das war witzig. Tatsächlich war dann das, weil wir gleich ein Ergebnis in der Kamera hatten, also ich musste das ja so gut wie nicht bearbeiten später, hat das Model das ja gleich gesehen und das hat ihr richtig viel Spaß gemacht. Weißt du, dann nochmal hier, lass du mal das machen, nochmal die Pose.
Ja.
War sehr, sehr witzig. Also, ja. Ganz tolle Geschichte.
Findet man die auf deinem Instagram?
Ja. Das ist mit der Nina, also und das ist aber auch schon ein Weilchen her, letztes Jahr oder so. Und mein Handy ist ja gerade aus, deswegen kann ich jetzt nicht gucken, wann das war. Zeigt mir 1% an. Und das habe ich dann im Studio gemacht. Völlige Dunkelheit, war es, glaube ich, auch zum Teil Winter. Weil ich dann 10 Sekunden auflassen konnte, ohne Probleme zu haben mit Umgebungslicht. Ja, Mehrfachbelichtung ist eine Welt, da kann man sich... Hast du?
Ja.
Sieht gut aus. Das ist eine Welt, wo man sich komplett künstlerisch austoben kann. Und ich will einfach mal behaupten, wir haben da noch nicht alles gesehen. Also ich glaube, da sind unendliche Möglichkeiten, was da alles gibt.
Ich kann ja aber in der Kamera, kann ich mir auch ein Bild aus der Vergangenheit wählen, also von, keine Ahnung, vom Getting Ready und kann darauf dann ein Porträt drauf fotografieren, später, 3 Stunden später am Tag oder so. Das geht ja wohl.
Das kommt auf deine Kamera drauf an, würde ich einfach mal sagen.
Also die Canon können das wohl.
Ich weiß, dass bei meiner 6D muss ich das vorher einstellen, ob ich jetzt als nächstes eine Mehrfachbelichtung machen möchte oder nicht.
Ich glaube aber, du kannst auch
nachträglich noch, ne?
Ja. Apropos, einstellen. Sony kann wohl, also Gesichtserkennung hat ja der Canon Autofokus seit neuestem auch.
Ja.
Und du kannst aber bei Sony in der Kamera die Gesichter schon registrieren und sagen, das ist Braut, das ist Bräutigam. Wenn irgendwo viele Gesichter sind, immer die zwei Gesichter bevorzugen.
Oha, das ist krass.
Das geht wohl bei Sony, hat mir ein befreundeter Fotograf erzählt.
Krass.
Das finde ich schon geil.
Das ist schon heftig, ja.
Das finde ich cool. Jetzt überlege ich mir, ob ich auf Sony umsteige.
Magst du mal ganz kurz Pause machen?
Ja. So.
Ja, ich bin wieder zurück. Die haben sich die Köpfe eingeschlagen bei mir auf dem Balkon. Die haben schon gehechelt.
Wie haben sie das gemacht? Oder warum?
Naja, die zwei, das Pärchen mit dem Küken, was jetzt schon 4 Wochen alt ist und nicht mehr aussieht wie ein Küken, mhm, und auch schon flügge geworden ist zum Teil, die verteidigen da ja ihren Schlafplatz, aber richtig doll. Und ich scheuche eigentlich alle weg jetzt mittlerweile, also bis auf das Kleine. Und sie würden sich da ja bis zum Tod behacken. So.
Ja.
Deswegen, ich werde Samstag, werde ich viel putzen, Pflanze aufstellen und ein Netz aufstellen, dass ich, sag ich mal, mein Balkon wieder bekomme, so, ne? Mhm. Und werde aber eine ganz kleine, wie heißt es, Alkoven bauen für die. Und dann sollen sie sich da austoben, sodass du da so wie so einen Wandschrank eigentlich hast. Sodass sie sich da, dass sie da nachts pennen können, das ist mir dann egal. So, genau. Weil weiterhin Wasser geben will ich denen eigentlich und dann kommen sie eigentlich automatisch. So, das zu dem Thema, warum es gerade eine Pause gab, die ihr nicht mitbekommen habt. So.
Also. Ich habe die Pause genutzt,
ja,
um zu Suchmaschinen. Ja. Die Sony kann tatsächlich Gesichter registrieren.
Ach, ist ja crazy. Aber ist ja echt gut, ne? Ja, Sony war mit der Technik ja Vorreiter. Die haben da ja mehr entwickelt als alle anderen. Also die haben ja mehr nach... Also die haben gesehen, ah, das geht, und haben es ja dann verbessert zum Teil. Mhm. Sony kann ja auch, du kannst ja sagen, folge diesem Motiv. Also du kannst ja sagen, guck mal, die Biene, der folgst du jetzt. Und dann hast du so einen Autofokus, der diesem Objekt folgt. Also ja, wie so ein Auto, der durchs Bild fährt zum Beispiel oder so. Das kannst du der Sony auch sagen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Das geht bei Canon, bei der R mit Gesichtern.
Mhm. Das ist ja die Gesichtserkennung. Und die neuen haben ja dann Augen-Autofokus.
Ja, genau.
Aber mittlerweile auch bei Tieren, beziehungsweise bei Haustieren, würde ich mal sagen. Haustiere und Vögel.
Ja.
Aber was katzenähnlich aussieht, würde auch, also ein Tiger erfasst die auch.
Aber die Gesichtserkennung, Registrierung finde ich jetzt schon geil.
Ja, das kann ein sehr guter Vorteil sein. Das
Weil gerade wenn jetzt hier irgendwie Party ist oder so, dann hast du halt immer irgendwelche random Gesichter erkannt, die du eigentlich gar nicht willst. Das ist schon gut, wenn du die wichtigen Gesichter registrieren kannst.
Mhm. Das ist nicht verkehrt.
Du musst halt einmal dir kurz die Zeit nehmen und das Gesicht einstellen, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. So lange kann das aber nicht dauern, denke ich mal. Aber was ist denn Metering, um jetzt von Gesichtserkennung wieder wegzukommen?
Metering.
Ein Ring mit einem Meter Durchmesser.
Richtig, fertig. Nächster Begriff. Metering ist das englische Wort eigentlich für Messung. Wenn ich da jetzt nicht komplett da falsch liege, das ist in der Fotografie. Hast du verschiedene Meterings, also du kannst ja sagen, ob du die Mitte oder den Punkt, exakt den Punkt in deiner Mitte, ob der fürs Metering benutzt werden möchte, etc. Mhm. Also, oder auch hier, wir haben ja auch hier auch mittelbetonte Messungen oder Matrixmessungen. Haben wir hier auch ähnliche Begriffe noch unter M. Auch Messfelder gehört auch dazu, aber Metering ist im Grunde genommen, er misst, wie hell am Ende das Bild sein soll oder wird.
Alles praktisch die Belichtungsmessung.
Genau, das ist halt eigentlich nur der englische Begriff.
Ah.
Und die und das Metering funktioniert halt je nachdem, was du der Kamera sagst, halt immer anders. Ne? Also Thema, welche Messfelder werden jetzt benutzt fürs Metering? Mhm. Außer du machst manuell, dann macht die Kamera nur das, was du sagst, so. Dann fällt das eigentlich weg. Wobei das Metering dir dann trotzdem, also wenn du halb durchdrückst, würde die Kamera dir aber immer noch sagen, ob du über oder unter belichtet
bist. Okay.
Genau, das ist eigentlich das Metering. Das, was du eigentlich auch mit dem Belichtungsmesser, heißt das so?
Ja.
Bei analogen Fotografie. Ja, Belichtungsmesser. Das ist das, was du mit dem Belichtungsmesser auch machst, das Metering. Nur der macht ja nur, der macht ja dann nur allgemein die Einstellung, sag ich mal. Oder du musst dem ja ein bisschen auch was geben, so. Ja, da gibt es zum Beispiel, ich glaube, die wichtigsten Sachen sind Spot-Messungen. Mittelbetonte oder halt Messfelder allgemein. Ich glaube, das sind so die drei, die sich durch alle Firmen durchziehen. Du hast ja, wenn du jetzt Gegenlichtaufnahme hast, dann nimmst du ja die Spotmessung, weil du willst jetzt wirklich da, wo du jetzt rauf guckst, das willst du richtig belichtet haben. Wenn du sagst, ich möchte immer nur den Durchschnitt haben, dann machst du zum Beispiel eine Matrixmessung oder eine mittelbetonte Messung. Und wenn du halt in anderen Situationen gibt es dann noch andere, aber ich finde eigentlich, dass die mittelbetonte oder Matrix eigentlich am meisten reicht.
Ja.
Die anderen benutze ich echt selten.
Selten, je nach Lichtsituation, nehme ich auch Spotmessungen, aber ich
ja, ja, genau. Ja, genau. Also ich benutze ja mittelbetont. Ich glaube, das heißt bei anderen Matrix. Ich bin mir aber jetzt nicht 100% sicher. Oder als Spot, aber Spot ist gut bei Vögel zum Beispiel.
Manchmal.
Genau. Und wo wir gerade bei Metering sind. Warte mal. Messwertspeicherung.
Das, ja.
Damit meinst du eigentlich diesen AF-Log?
Genau.
Hieß der so, ja, ne?
Genau, da kann ich mir, wenn ich jetzt irgendeinen Belichtungsmesswert gemessen habe mit der Kamera, drücke ich den Knopf und dann speichert er sich die Einstellungen Blende, Belichtungszeit, ISO und macht damit das nächste Bild auch noch. Das ist die Messwertspeicherung. Oder AE-Speicherung oder AE-Log oder wie auch immer das heißen mag bei den verschiedenen Kameras und Herstellern. Genau.
Ja, genau. AE-Speicherung, FE-Speicherung heißt es bei Canon. Weil wenn du zum Beispiel fokussierst und neu neu positionierst, also wenn du jetzt zum Beispiel den Fokus hältst, also fokussierst und dann repositionierst, dann ist aber deine Messung auch anders. Deswegen muss man den auch manchmal mitziehen.
Richtig. Ja, das war es eigentlich schon schnell erklärt, ne?
Ja, sollte man ab und zu mal schauen. Man braucht es im Grunde genommen nicht immer, aber wenn sich die Verhältnisse, wenn das viel Schatten und so ist, dann ist es schon mal ganz cool, wenn man das nutzt.
Also ich nehme das ziemlich gern beim Einzug in die Kirche, wenn die Braut reinläuft und ich fokussiere auf die Braut. Dann ist hinter der Braut immer die Türe offen. Und die Messung tut mir das Bild absolut unterbelichten, weil einfach das helle Licht mittags um 12 durch die offene Kirchentüre viel, viel, viel zu hell ist. Das heißt, ich fokussiere erstmal irgendwo in Raum und speichere mir dann den Messwert, den die Kamera sich da errechnet, und fokussiere dann auf die Braut und fotografiere. Dann habe ich Kirche und Braut gut belichtet. Gut, das hinter der Türe ist natürlich viel zu hell, ja, aber das ist auch der unwichtigste Teil am Bild.
Ja, da ist dann der Unterschied zwischen Film und Video. Also bei Kino und Video würde man jetzt immer auf den hellsten Punkt tatsächlich kalibrieren.
Ja, was dir aber auch nichts bringt, wenn du dann die Braut nicht erkennst.
Ja, das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber jetzt so allgemein bei Szenen, wer auch immer jetzt zuhört, das könnt ihr echt mal bei Film und Fernsehen, das zieht sich fast durch fast alle, sind die Szenen manchmal so dunkel, aber es stört eigentlich einen nicht. Aber es ist immer so gemacht, dass der hellste Punkt immer zu erkennen ist. Also es ist nie ein Punkt
ausgeblieben. Aber bei Film und Fernsehen hast du halt die Möglichkeit, dass du dir dein Licht einfach so einstellen kannst, wie du es gerne möchtest, mit irgendwelchen Scheinwerfern und so weiter.
Definitiv.
Es geht jetzt halt bei der Hochzeit, das war jetzt halt ein Beispiel aus der Praxis, ne?
Ja.
Da funktioniert es nicht.
Und es ist auch Fotografie, ist noch ein anderer Schnack.
Und da musst du dann halt überlegen, was ist mir jetzt wichtiger, dass ich das draußen vor der Kirchentüre optimal belichtet habe und alles andere nicht gesehen wird.
Ja.
Oder lieber Braut und reinlaufender Braut optimal belichtet und das draußen ist scheißegal.
Nee, die ist schon wichtiger, die Braut.
Ja. Aber mein Lieber, wir sind schon wieder bei einer Stunde hier.
Willst du den Rest das nächste Mal weitermachen?
Ja, zusammen mit N.
Ja, da kommt wahrscheinlich noch was dazu, aber...
Ja, nicht so viel. Also ich habe jetzt für N tatsächlich nicht wirklich viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Begriffe.
Hast du das schon reingeschrieben?
Nee. Überraschung.
Für mich und für euch.
Ja, was heißt, so groß ist die Überraschung jetzt nicht, ne?
Manches kenne ich ja schon. Ah, ich sehe schon. Ja, denn wenn ihr wissen wollt, wie es bei M und N weitergeht und ob wir nicht schon wieder was anderes nächstes Mal planen.
Ja, wir sind ja unberechenbar, ne?
Ja. Dann müsst ihr wohl das nächste Mal einschalten.
Genau, so sieht's aus. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Fotografieren. Probiert mal die Matrixmessung aus.
Oh ja.
Und wenn ihr eine Sony habt und habt es noch nicht ausprobiert, testet mal die Gesichtsregistrierung und berichtet uns, wie das funktioniert.
Oh ja, da bin ich gespannt.
Ansonsten bis nächste Woche.
Gutes Licht.
Tschüss.
Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.